Herr Horsten, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharokny.
Ja, danke schön. Herr Horsten, am Dienstag haben zwei gewaltige Explosionen den Hafen von Beirut erschüttert. Nach offiziellen Angaben waren 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert, die jahrelang in einer Halle von Hafen lagerten. Die Zahl der Todesopfer der Explosion stieg am Samstag auf 158, die der Verletzten auf mehr als 6000. Dutzende weitere werden noch vermisst. Zunächst möchte ich gerne Sie bitten, uns Ihre kurze Analyse dazu abzuliefern.
Dieses furchtbare und bedauerliche Unglück, das den ohnehin schwer gebeutelten Libanon, der in den letzten Jahren viel hat leiden müssen, hier getroffen hat, ist eine ganz besondere Situation in der Geschichte dieses Landes. Wir haben hier eine interessante Gemengelage, wenn wir darauf politisch eingehen wollen, weil wir drei Entwicklungen haben in der ganzen Region und weltweit, die wir hier beachten sollten bei diesem Attentat. Es ist ja nun die Frage, ist das Ganze ein Unglück oder nicht? Das ist die entscheidende Geschichte. Oder hat da jemand darauf hingewirkt, dass das passiert ist? Und wer war das und wie? Wir müssen Folgendes sehen. Die große Linie ist, der Iran soll in der ganzen Region zurückgedrängt werden, sein Einfluss soll zurückgedrängt werden und der Einfluss Israels soll sich ausweiten. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist ein etwa 2 bis 3 Monate alter Vorstoß von CIA und Mossad gemeinsam, ihre Interessen in der Region gemeinsam durch Gewalttaten voranzubringen. Dabei gibt es interessanterweise, soweit die PKK nahe YPG in Syrien beteiligt ist, sogar auch türkische Opfer. Das ist bemerkenswert, weil ja die Türkei NATO-Partner der USA ist. Aber auch haben wir Morde zu verzeichnen an solchen ehemaligen syrischen Terrormilizenangehörigen, die sich mit ihrer Regierung ausgesöhnt haben und wollen nun versuchen, ein friedliches Leben in der Runde ihrer Familien- und Dorfgemeinschaft aufzubauen und werden mit Gewalt daran gehindert, eben vielfach durch Mord. Und dann haben wir eine Situation, dass ja die USA grundsätzlich mehr auf Terrorismus setzen als auf den Kampf regulärer bewaffneter Kräfte. Überall lassen sie Milizen wirken. Inzwischen ja auch in Afghanistan sozusagen, im Osten des Iran. Also es geht nicht nur in der westlichen Vorfeld gegen den Iran, sondern auch im Osten. Und in Afghanistan wird jetzt IS stark zu Lasten der Taliban. Das ist alles CIA-Arbeit. Und natürlich im Libanon und in Syrien ist der Mossad schwer beschäftigt, auch im Irak, das wissen wir, immer auch gemeinsam mit den Kurden. Auch das ist bekannt, weil es gegen die Türkei geht und der türkische Präsident Erdogan sich sehr wortstark gegen die israelische Mord- und Terrorpolitik gegen die Palästinenser in Palästina gewendet hat. Diese drei Punkte müssen wir einfach sehen, wenn wir diese Doppelexplosion einordnen wollen. Wir müssen insbesondere dann in einem vierten Punkt betrachten, dass der Libanon ganz klar erklärtes Opfer amerikanischer Einmischungs- und Sanktionspolitik ist, weil eben der Iran stark ist. Und wenn ich die westlichen Medien jetzt beachte, gerade auch im Zusammenhang mit dieser Doppelexplosion und diesen ungeheuren Zahlen an Opfern, dass immer wieder beklagt wird in westlichen und pro-westlichen und regierungsnahen Medien, dass die Iran-nahe und Iran-befreundete Hisbollah-Organisation der Schiiten so stark und mächtig sei, bis dahin, dass in der deutschen Welle steht, der Iran sei eigentlich die Führungsmacht im Libanon. Und das sind natürlich alles Dinge, die man ändern möchte. Und da wundert es auch nicht, wenn versucht wird, der Hisbollah die Schuld in die Schuhe zu schieben an dieser Explosion. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Also man sieht auch schon Einflusswünsche, das ist ganz klar.
Herr Hossel, aber welches Interesse könnte Hisbollah überhaupt eine Destabilisierung des Landes haben?
Das Interesse von Hisbollah an einer Destabilisierung des Libanon ist nicht einmal null, sondern weit darunter. Positiv ausgedrückt, die Hisbollah hat in den letzten Monaten und Jahren manchmal sozusagen geradezu in einem einsamen Kampf versucht, die Staatlichkeit und die Ordnung des Libanon zu retten. Wir müssen ja sehen, dass die USA, wenn sie Staaten durcheinander bringen wollen, und das wollen sie sehr häufig, leider Gottes, immer wieder ethnische und religiöse Schwierigkeiten sich zunutze machen. Hier ganz konkret geht es darum, einen Konsens in der Verwaltung, in der politischen Verwaltung des Libanon aufzubrechen, der den Libanon über Jahrzehnte hat recht stabil halten können. Das macht man auf zwei Wegen oder auf drei Wegen. Erstmal verwickelt man alle in Korruption. Das ist gelungen. Dann verwickelt man alle in Schwierigkeiten untereinander. Da ist man schon sehr weit gekommen. Schließlich aber sorgt man dafür und fördert das auch stark, dass Unzufriedenheit in der Bevölkerung laut wird an den bestehenden Verhältnissen. Jetzt hat der Libanon also eine sehr gute Art und Weise der Koexistenz der verschiedenen Religionen und Konfessionen erreicht, indem man zum Beispiel Posten festgelegt hat. Also es muss der Präsident einer christlichen Religion angehören, einer christlichen Religionsgruppe. Und der Parlamentspräsident muss dann eben ein Muslim sein und solche Dinge. Das hat den Libanon getragen. Aber man hat das erfolgreich korrumpiert. Die Herren sind auch nicht, wie soll man sagen, allesamt Engelchen, die gegen fremde Korrumpierungsversuche heldenhaft gekämpft und leider verloren hätten, sondern da gibt es auch schon ganz schön handfeste, ich will mal sagen, Gewinnertypen, die vor wenig zurückschrecken. Auch das ist so ein Punkt, sodass man also jetzt tatsächlich dieses bewährte Regierungssystem des Libanon sehr erfolgreich an den Rand gebracht hat. Große Teile oder wachsende Teile der Bevölkerung sind mit diesem System nicht mehr glücklich. Das versteht man ja, wenn ein System nicht erfolgreich ist, muss man es ändern oder auch notfalls ganz beenden und ein neues finden. Das ist jetzt im Moment die Lage. Aber dass von außen zum Beispiel der Bevölkerungsprotest gefördert wird, das ist sicher ohne Zweifel. Und da gibt es ja auch ganz wunderbare Institutionen, unter anderem NWO und Mafia-Milliardär George Soros begründet hat und wo er ja schon Staatsstreiche in x Staaten über einem Dutzend hat organisieren helfen, in Ägypten und auf dem Balkan. Und in Mittelosteuropa, überall, wo es irgendwie eine Möglichkeit gibt, Staaten durcheinander zu bringen und Washingtons Einfluss zu vergrößern, marschiert vorneweg George Soros und sorgt für Unruhe. Das ist ein beliebtes Kapitel und das haben wir hier eben leider auch.
Herr Hossel, viele Libanesen, die der politischen Elite schon seit langem Korruption und Unfähigkeit bezichtigen, machen die Regierung für die verheerende Explosion verantwortlich. Also hier sehen wir, dass die Libanesen nicht so sehr zufrieden mit ihrer Regierung sind. Sie haben bereits einiges dazu gesagt, aber was fällt Ihnen hier diesbezüglich konkret ein?
Konkret kann ich nur sagen, ich unterstütze die Klage der libanesischen Bevölkerung. Es ist die Regierung durch eine sagenhafte Mischung von Inkompetenz und Vernachlässigung vorzuwerfen, dass sie diese vielen tausend Kilo Ammoniumnitrat, hochexplosiv wie das Zeug ist, niemals hätte so lange im Hafen liegen lassen sollen. Also ich habe hier irgendwo einen Text gelesen, da stand 2, 3 Monate mag das vielleicht mal vorübergehend möglich sein, wenn da eine Notsituation auftritt, aber doch nicht 6 Jahre. Und das ist so ein Thema. Also im Grunde genommen ist ja hier etwas explodiert, um das mal so zu sagen, egal wer da jetzt vielleicht drauf eingewirkt hat. Und natürlich verdächtige ich CIA und Mossad, aber das können die auch nur, wenn da eine Regierung sozusagen vorarbeitet. Und das ist richtig, durch Inkompetenz und Korruption. Sowas macht man nicht. Man setzt eine Bevölkerung nicht einem dermaßen unmäßigen Explosionsrisiko aus. Da wird beschrieben, dass also die Risse von dem Schuppen, die Mauern rissig gewesen seien zum Beispiel. Und das sind alles, und da hat es auch Beschwerden gegeben über Jahre hin, dass das Zeug aus dem Hafen verschwinden soll und die Regierung hat es nicht gemacht. Also das sind eben so die typischen Dinge, nicht? Eine solche, wie soll man sagen, Umwälzungen oder eine schwierigen Ausnahmesituationen wie jetzt nach der Doppelexplosion in Beirut, das sind meistens auch Dinge, die weisen auf schon länger andauernde Missstände hin. Die gibt es ganz eindeutig. Und das ist eben klar. Und wenn wir hier anschauen, wie zum Beispiel die Hisbollah agiert hat, dann hat sie die Menschen ermutigt, auch zu kritisieren und auch ermutigt zu protestieren, haben aber sozusagen darauf hingewirkt, dass sie versuchen sollten, die Staatlichkeit nicht zu gefährden und den Bestand des Libanon keinem Risiko auszusetzen. Das sind ja alles so sehr, sehr wichtige Dinge, die hier passieren, sodass ich dann auch gesagt habe, im Westen werden die Hisbollahis als Terroristen zakariert, aber in Wahrheit sind sie absolut staatstreue und ordnungstreue Kräfte, ausgerechnet im Libanon, in ihrer Heimat. Und natürlich haben sie null Interesse, dieses Land durcheinander zu bringen und damit ihr politisches und tatsächlich auch persönliches Risiko, denn die sind ja alle mordbedroht und entführungsbedroht. Und was der liebe Mossad sich da so alles einfallen lässt, zusammen mit den guten, guten, engen Freunden von der CIA, da kann natürlich die Hisbollah gar kein Interesse daran haben, dass dieser staatliche Rahmen wegfällt. Mit anderen Worten, wir haben hier eine klare Situation, dass wir von außen negative Kräfte wahrnehmen können. Zum Beispiel sind es ja auch Sanktionen gegen den Libanon, die die Lage so schwierig gemacht haben. Wenn Währungen durcheinander geraten, ich denke da auch natürlich auch an den Iran selbst, dann kann man immer wieder mal vermuten, dass auch Washington daran gerne beteiligt ist, wenn das Staaten sind, die rein zufällig alleine entscheiden wollen, wie sie im großen politischen Konzert agieren und sich das nicht von Washington vorschreiben lassen wollen. Das sind die unangenehmen Dinge, die wir da eben auch sehen müssen, neben eben, wie gesagt, Verschulden und Korruption in einer wirklich kritikwürdigen Regierungsmacht.
Herr Hostel, seit Monaten gibt es Proteste gegen die Regierung, vor allem gegen diese Art der Machtteilung. Die dauern noch an. Heute Nachmittag versammelten sich tausende Menschen in der Stadtmitte von Beirut, um gegen die politische Elite zu protestieren. Was wissen wir über diese Demonstranten? Was wollen sie konkret?
Das ist immer das Problem bei dieser Situation, dass ein Protest natürlich etwas ist, was relativ leicht geht. Aber der Libanon hat sich unendlich schwer getan, wie soll man sagen, zu einer gewissen inneren Ruhe zu finden mit dem System, das heute noch gültig ist und gegen das sich die Demonstranten auch mit einem gewissen Recht, muss man sagen, jetzt wenden. Also kann man doch klar sagen, wenn es Proteste gibt, dann müssten die Demonstranten eigentlich mit lebbaren und vernünftigen Alternativen aufwarten. Das Problem ist aber, diese Alternativen sind ja nicht ohne Diskussion in der Zahl der Demonstranten selbst, sondern das sind Dinge, die sind auch hochstrittig. Und das ist natürlich das Problem, dass ein Staat nicht hergehen kann und sagen kann, ja, das bisherige System ist schlecht, schaffen wir es ab, aber was dann? Irgendwer muss ja verantwortlich zeichnen und verantwortlich zeichnen heißt ja immer auch, die Verantwortung tragen zu können. Ja? Also ein flotter Debattenredner auf der Straße ist möglicherweise nicht unbedingt derjenige, der nachher tatsächlich auch eine gute und sichere und wie soll man sagen, auch funktionstüchtige Regierung auf die Beine stellen kann. Auch das alles lehrt die Geschichte. Das heißt, der Libanon befindet sich in einem Übergang und er befindet sich in einem Übergang mit ganz mächtigen Interessen draußen. Jetzt hat also Frankreich gerade sich gezeigt, in einem einsamen persönlichen Vorpreschen der ja auch nicht ganz zu Hause kritiklos dastehende französische Präsident Macron, der sein ganzes Leben lang ausgerechnet bei der Firma Rothschild verbracht hat, dass der nun nach Libanon fliegt und versucht, da eine Sonderrolle für Frankreich herauszuholen. Und in der Deutschen Welle kann man zum Beispiel kritisch nachlesen über diese Reise und hätte vielleicht Europa lieber einen eigenen schönen Auftritt da hinlegen können, der hätte vermuten lassen, dass Europa sich außenpolitisch vielleicht doch einiger sei, als man bisher meint. Also man sieht schon, dass sogar die Helfer untereinander nicht einig sind, aber vom Libanon verlangen wir das. Das ist die große, schwierige Situation auch des Protests im Libanon. Und lassen Sie mich vielleicht das noch sagen, einige tausend Demonstranten, auch 10.000 Demonstranten sind für die Riesenstadt Libanon jetzt vielleicht nicht die riesige erschlagende Menge. Also bevor man da wirklich etwas, was den Staat ernsthaft beeinflussen kann, an Demonstrationskraft annimmt, sollte man einige Hunderttausend erwarten und nicht einige Tausend.
Herr Hossel, Sie haben über die Reise Macron in den Libanon gesprochen. Dort hat Macron auch der Regierung oder den Verantwortlichen des Landes gedroht. Was könnte Frankreich dort anrichten oder wie weit kann Libanon dort, Frankreich dort vorgehen?
Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt auf diesen Beitrag von der Deutschen Welle beziehe, ja, der hier vor mir liegt, dann kann ich eben sagen, dass nach Ansicht der amerikanischen Frankreich-Freunde die Franzosen vielleicht versuchen könnten, hier ein wenig besser dazustehen als vorher, aber so wirklich großartig Einfluss gewinnen können sie nicht, sagt da ein Professor, der an einer US-Institution in Beirut arbeitet, einer amerikanischen Organisation. Das sind so Dinge, die muss man einfach klar sehen. Macron hat in den vergangenen Jahren seiner nicht so besonders erfolgreichen Amtszeit immer wieder probiert, durch Vorstöße und durch Reisen und so etwas Akzente zu setzen. Das ist ihm in Teilen interessanterweise gar nicht gut gelungen. Und hier sehen wir auch wieder Kritik aus der EU für persönliches Vorpreschen und dies und das. Also das war auch hier nicht so riesig erfolgreich. Aber er hat sich eben ins Gespräch gebracht, seine Fotos überall zu sehen. Und er ist dann mit wichtigen Leuten in Beirut natürlich in Kontakt gekommen. Das ist ja ganz klar. Also Frankreich hat vielleicht bescheidene Möglichkeiten, seinen Einfluss da zu stärken, aber kann nichts Entscheidendes tun. Entscheidend für den Libanon sind eindeutig Washington und Tel Aviv, so unangenehm das ist. Und allerdings natürlich auch als Konkurrent sozusagen der Iran, der eine klug agierende und treue Hisbollah in seinem Freundschaftskreis weiß. Und das ist etwas, was die beiden anderen Exponenten, eben wie gesagt, Washington und Tel Aviv, hoch aufregt. Und so können wir eigentlich sagen, gibt es einen Stellvertreterkonflikt im Libanon um Macht und Einfluss des Iran oder auch Israels und der USA in diesem Staat. Und das macht das Ganze so unangenehm und schwierig und die Doppelexplosion praktisch nur noch zu einem grellen Blitz für diesen harten, auch blutig ausgetragenen Machtkampf, der dort stattfindet.
Herr Hostel, diese Explosion hat sicherlich auch die Zukunft des Landes Libanons beeinflusst. Wie würde Libanon noch, nun nach dieser verheerenden Explosion ausschauen?
Das Problem ist die Lage, wie ich sie geschildert habe. Im Moment sehe ich keine Lösung für eine Auseinandersetzung, die andere Mächte auf libanesischem Boden führen und die letztlich dazu führen, dass der Libanon in seiner schwierigen Lage nicht die guten Einflüsse bekommt, die ihm eigentlich zustehen, weil ein Teil der Libanesen, nämlich die etwa 27% starken schiitischen Muslime, offenbar den falschen Verbündeten haben. Das findet man nicht so toll. Und da die besonders ruhig und konzentriert und auch sehr staatstragend vorgehen, wächst eigentlich die Macht des Iran im Chaos. Auch ist es ja klar, dass in der Bevölkerung ja viele Menschen sind, die politisch sehr wach sind und sehr wohl sehen, dass Israel und die USA sich gemeinsam bemühen, ihren Einfluss im Libanon zu verstärken. Das spaltet das Land. Das muss man einfach klar sehen. Und diese Spaltung gerade der islamischen Umma-Gemeinschaft, ja, der Gemeinschaft der Gläubigen, das ist ja eine uralte US-Politik. Die ist verheerend überall da, wo Muslime wohnen. Und gelingt eben teilweise jedenfalls in Syrien, gelingt im Irak. Das ist alles eine ganz schwierige Sache und das betrifft auch den Libanon sehr stark. Und da sehe ich leider Gottes im Moment keine Zukunftschance, solange es Teile der Bevölkerung gibt, die tatsächlich, wie soll man sagen, die Anlehnung an Washington und Israel, also Tel Aviv, für wichtiger halten als die Einigkeit und Stabilität ihrer libanesischen Heimat.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Shorkni.